Ja, gerade auch in dem letzten oder auch vorletzten Lied hast du wieder das Evangelium von Jesus Christus aufleuchten lassen. Ja, und das ist sozusagen auch eine gute Saat. Eine gute Saat, die auch durch Lieder, auch durch Musik in unsere Herzen hineingesät werden soll. Und heute Morgen in meiner Predigt geht es um eine gute Saat, die von einem Seemann ausgestreut wird. Ich lese uns aus Markus Kapitel 4 ab Vers 1. Und er fing abermals an, am See zu lehren, und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf am Land, dem Lande am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: hört zu, siehe, ein Seemann ging aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land und ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach: wer Ohren hat zu hören, der höre. Viele Menschen sind am See. Viele Menschen wollen Jesus hören. Eben haben wir das Lied gesungen: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Das ist dieses Bekenntnis des Petrus. Denn wir haben erkannt, geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und als Jesus diese Worte von Petrus hört, dieses Bekenntnis von Petrus gehört hat, da waren schon viele, viele dieser gewaltigen Massen, dieser Anhänger, alle verschwunden. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass sich viele von Jesus abgewandt haben und mit Jesus nichts mehr zu tun haben wollten. Sie hatten zwar gehört, sie hatten etwas aufgenommen und sie hatten auch irgendetwas erwartet, aber irgendwie schien diese gute Saat in der Botschaft, in der Verkündigung, in den Worten und Taten, in dem, was der Sohn Gottes selbst ausgesät hat, das schien auf irgendwie keine Wurzeln fassen zu können. Das hat mich ganz, ganz furchtbar nachdenklich gemacht, als ich darüber einmal nachgedacht habe. Der Sohn Gottes, der menschgewordene Gottessohn, kommt aus dem Himmel herab zu uns. Im Johannesevangelium heißt es, er kam in sein Eigentum. Oder dann heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und Jesus ist mit dieser gewaltigen Botschaft gekommen, dass durch sein Kommen die Herrschaft, das Reich Gottes mitten unter die Menschen getreten ist. Und es ist ja nicht irgendwer, der redet. Es ist ja nicht irgendwer, der spricht. Es ist der Sohn Gottes selbst. Und trotzdem ist es so, wie Jesus das hier in diesem Gleichnis beschreibt. Da wird die gute Saat ausgesät. Aber dann ist die Frage, auf welchen Boden fällt die gute Saat? Auf welchen Boden fällt die Saat? Und wenn man hier in dieses Gleichnis hineinschaut, dann denkt mal, die Verkündigung von Jesus, die ist ja fast vergeblich. Also, da werden viermal von den vier unterschiedlichen Bedingungen, die hier in diesem Gleichnis genannt werden, sind drei Bedingungen für die Saat verderblich. Das scheint so, als ob der Bauer, der Sämann, zu viel Saat hat. Nein, das hatte er nicht. Sondern Jesus ist damals, dieses Gleichnis gibt genau die Beschaffenheiten wieder, wie sie in Galiläa, in diesem hügeligen Land gewesen sind. Also, da waren keine großen, wunderbar gepflügten Felder mit dunkler, schwarzer Muttererde. Nein, an diesen kargen Hügeln gab es einige schmale Streifen, die so viel Erde hatten. Und dann mussten die Leute mühsam, ganz mühsam mit einem Holzpflug dieses bisschen Erde, was dann dort war, urbar machen und dann die losen Steine herausschmeißen. Ich habe gedacht, Leute, wir haben es heute so einfach, bis wir Brot kriegen. Also was die sich angestrengt haben damals zu diesen Zeiten, um die Kalorienzufuhr zu bekommen, die sie zum Leben nötig hatten, das kann sich heute von uns keiner mehr vorstellen. Wie viel Mühe, wie viel Anstrengung es gekostet hat, dass dort eine Familie satt wurde, dass sie Brot hatten. Und dann war es nun mal so, kein Düngemittel, kein Unkrautvernichtungsmittel, nichts war da, sondern man musste die Saat ausstreuen, in der Hoffnung, dass man hier und da auch mal ein wenig guten Boden findet, dicke Steinplatten, auf denen eine dünne Erdkruste gewesen ist, was ja ein Bauer nicht erkennen konnte. Und wo dann das Unkraut dann hervorgeschossen ist, das sah man ja zur Saatzeit noch gar nicht. Sondern im Vertrauen darauf, dass doch einiges von dieser kostbaren Saat dann doch auf guten Boden fällt, ist der Sämann ausgezogen und hat die vom Munde abgesparte Saat. Das war vom Mund abgespartes Saatgut. Die Leute mussten von den Körnern, die sie dann über den Winter gebracht haben, mussten sie sich dann eine Reserve zurückhalten, damit dann noch mal was zum Aussehen da war. Also Jesus kannte die Bedingungen seines Volkes sehr, sehr gut. Und deswegen ist hier kein Sämann, der verschwenderisch mit der Saat umgeht, sondern der angepasst an die Bedingungen, die es nun mal gab, die Saat ausstreut. Und jeder Sämann musste mit dieser Wirklichkeit rechnen. Ja, zwischen diesen schmalen Feldern gab es immer wieder solche kleine Trampelpfade und wenn dort dann die Körner draufgefallen sind, wurden sie zertreten. Oder dann, wo die dünne Erdkruste gewesen ist, wo dann die Saat auf die keine Wurzel bilden konnte. Oder dann auch diese Saat, wo dann die Dornen und das Unkraut dieses Saatgut erstickt haben. Aber überlegen wir mal, wäre irgendein Sämann, irgendein Bauer damals auf die Idee gekommen, naja, das lohnt sich nicht. Ich streue den Samen nicht aus. Wäre irgendeiner, der doch am nächsten, nach dem langen Winter, wieder seine Familie ernähren muss im Frühjahr, wäre der gesagt, das lohnt sich gar nicht. Das lasse ich. Nein, Man musste die Saat wieder auf den Boden bringen, in der Hoffnung, dass einiges auf guten Boden fällt. Und letztendlich ist Jesus selbst ist Sämann, aber er ist auch Saat. Er ist auch gleichzeitig die Saat. Im Johannesevangelium heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bringt es keine Frucht. Das wäre ja so schön, wenn immer und überall die Menschen auf die Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus so reagieren würden, wie wir das heute in unseren Liedern besungen haben. Aber wisst ihr, das, was Jesus hier in diesem Gleichnis, und er legt das Gleichnis ja im gleichen Kapitel aus, das könnt ihr zu Hause nachlesen, dass die Saat, die Botschaft von Jesus auf diesen steinigen Boden gefallen ist, auf diesen harten Boden gefallen ist. Was hat das denn dazu, was hat das gebracht? Was hat das denn gebracht, dass auf einmal Menschen sich gegen Jesus gewandt haben? Nun, es hat dazu geführt, dass Jesus sein Weg als Mensch, dieser Weg des Leidens und des Sterbens geworden ist. Das Weizenkorn, wenn es nicht stirbt, kann es keine Frucht bringen. Und der Weg von Jesus war nicht mit Erfolg gepflastert. Nein, mit Ablehnung, Gleichgültigkeit und Widerstand. So dass eines Tages Jesus einmal vor seinen Jüngern steht und sie fragt, wollt ihr auch noch gehen? Wollt ihr auch noch gehen? Und letztendlich ist dieses Gleichnis nicht nur ein Gleichnis, was Jesus alleine betrifft, sondern dieses Gleichnis ist auch ein Gleichnis für seine Gemeinde, für die Gemeinde Jesu, die den Weg von Jesus mitgeht. Wir wünschen uns vielleicht immer dann, dass unsere Botschaft gut ankommt, dass Leute berührt sind, dass Leute tief in ihrem Herzen angesprochen sind. Wie sehr wünsche ich mir das. Aber wenn dann Gleichgültigkeit da ist, wenn da vielleicht sogar Ablehnung da ist. Ich weiß mal, als ich eine Predigt gehalten habe zum Abschluss des biblischen Unterrichtes, da ist eine Frau aus dem Gemeindehaus herausgelaufen und hat zu den Leuten, an denen sie vorbeigegangen ist, hat sie ganz empört gesagt, so einen Blödsinn wie heute habe ich noch nie in meinem Leben gehört. So einen Blödsinn wie heute habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und mit diesen Worten ist sie aus dem Gemeindehaus rausgetigert. Es war ja noch ganz harmlos. Ganz harmlos. Ja, aber die Gemeinde Jesu ist mit Jesus verbunden. Und das bedeutet doch, dass wenn wir die Botschaft von Jesus Christus verkündigen, Friedhelm, wie hast du das eben so wunderbar, diese Auferstehungsszene in dein Lied hineingekleidet? Ich kann es nicht wirklich wiedergeben, aber ich habe es gesehen. Bei deinem Lied hier eben, wo du den Weg von Jesus nachgezeichnet hast und wo diese Botschaft aufgeleuchtet ist, dass mit Jesus der Tod besiegt ist, dass dem Tod die Macht genommen ist. Und dass der Tod kein Anrecht mehr hat. Und wisst ihr, es gibt viele Menschen, die können das hören und die können damit überhaupt nichts anfangen. Sie können da gar nichts mit anfangen. Und weshalb sollte es uns als seiner Gemeinde besser ergehen als Jesus selbst? Und da fragt man sich, lohnt sich das denn überhaupt? Lohnt sich das überhaupt, so viel Kraft und Energie, so viel Aufwand zu betreiben, um die Botschaft des Reiches Gottes in diese Welt hineinzutragen? Da fällt ja so viel und wird zertrampelt und kaputt gemacht und erstickt. Was ist denn der Schwerpunkt in unserem Gleichnis? Obwohl Jesus dreimal drei widrige Bedingungen nennt, der Höhepunkt ist das der Schluss. Und einiges fiel auf gutes Land und ging auf und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und einiges 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, die Frucht, die entsteht, das ist die Zusage, das ist die Verheißung. Die widrigen Bedingungen, die gehören zur Wirklichkeit des Sämanns dazu. Und der Sämann ist auch an den widrigen Bedingungen nicht schuld. Der hat sein Bestes gegeben. Und trotzdem ist die Verheißung der Frucht gegeben. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, wir predigen das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Und im ersten Korintherbrief, da haben die Leute gedacht, der Paulus, naja, der hat es nicht so drauf. Also mit dem lohnt es sich nicht. Was der da so bringt, das ist eine ganz schwache Nummer. Aber Paulus schreibt den Korinthern, ich habe gesät, Apollos hat bepflanzt, Gott schenkt das, oder Apollos hat begossen, nicht gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott schenkt das Wachstum. Gott ist für die Frucht verantwortlich. Gott ist für die Frucht verantwortlich. Und wenn Jesus als Sämann selbst diesen Weg gegangen ist und hat sich selbst ausgesät, er ist selbst die Saat, dann tut er das ja mit der Absicht, dass er hinterher Frucht ernten kann. Menschen, die in ihrem Herzen diese Saat, nämlich ihn selbst, eingepflanzt bekommen. Und dass er selbst als dieses Leben in Menschen aufgehen kann und wachsen kann und gedeihen kann, dass Menschen in ihrem Innersten so verändert werden, dass dieses Leben, was Jesus schenkt, in ihnen Gestalt gewinnt, dieses ewige Leben. Und dass das Reich Gottes aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft von innen her heraus wächst. Und jetzt wäre es einmal ganz spannend, diese anderen Gleichnisse sich anzuschauen, die auch von der Saat sprechen, vom Senfkorn sprechen. Wie Jesus das meint, wie das Reich Gottes wächst. Aber deswegen dürfen wir uns nicht entmutigen lassen als Gemeinde Jesu. Wenn wir in dieser Welt, da wo wir stehen, immer wieder Jesus aussehen, die Botschaft von Jesus aussehen. Auch wenn vielleicht gelacht wird, auch wenn viele das gleichgültig finden, auch wenn manche damit gar nichts anfangen können. Es wird guten Boden geben, es gibt guten Boden und es gibt Saat, es gibt guten Boden, auf die diese Saat fällt und wo sie dann auch Frucht schenkt und Frucht bringt. Deswegen kann der Apostel Paulus sagen, ich werde nicht müde, euch immer das Gleiche zu sagen. Ja, das ist diese eine Seite von diesem Gleichnis. Und trotzdem will ich heute Morgen noch mal eine ganz andere Perspektive kurz einnehmen. Als Jesus dieses Gleichnis den Menschen damals erzählt hat, da sagt er am Ende dieses Gleichnisses und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, Kommunikation ist ja so, dass du in der Kommunikation, wenn du etwas sagst, dass du ja beim Menschen irgendetwas auslösen willst. Und je nachdem, wie man Menschen anspricht, soll es ja in dem Menschen an, auch in dieser Kommunikation eine Wirkung entfalten. Bei dem Empfänger soll ja eine Botschaft ankommen, wo dann vielleicht irgendetwas in Gang gesetzt wird. Wisst ihr, es gibt ein ganz altes Wächterlied. Ein ganz altes Wächterlied. Das haben die Nachtwächter im 16. Jahrhundert gesungen. Und da haben die so jedem Schlag eine Strophe gehabt. Hört ihr Leute, lasst euch sagen, diese Uhr hat 12 geschlagen. Könnt ihr mal googeln. Das ist ein schönes altes Nachtwächterlied. Und da gab es zu jedem Schlag eine fromme Strophe. Und als wir hier über diesen Text in einer Bibelstunde miteinander gesprochen haben, da sagte auf einmal eine Frau, zitierte einen Liedvers aus diesem Lied. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Da klang bei mir sofort, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wisst ihr, wenn ich das jetzt mal runterbreche, auf der einen Seite hat das eine Sicht, die die Gemeinde und den Weg von Jesus betrifft. Und trotzdem hat dieses Gleichnis noch eine andere Funktion. Ich werde eingeladen. Und als wir dort in der Bibelstunde zusammen waren, habe ich gesagt, wozu lädt uns denn dieses Gleichnis von Jesus ein? Ja, genau dazu. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Heute Morgen sind wir in diesen Gottesdienst gekommen und ich weiß nicht, wie jeder Einzelne heute Morgen hier ist. Und wenn wir mal in unser Herz, wenn du mal in dein Herz hineinschaust, dann guck doch mal, was vielleicht die Lieder oder die Verkündigung oder so ein Bibeltext, was das mit dir macht. Wie du das empfindest, wie du darauf reagierst. Ist das vielleicht etwas, was an dir einfach so abperlt? Wo du sagst, ach, das habe ich doch schon 100 Mal gehört. Das kenne ich schon, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Oder bist du vielleicht heute Morgen hier und sagst, im Grunde bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders. Wenn ich an die nächste Woche denke, was mich da alles erwartet, was, wenn ich jetzt ist der Urlaub wieder rum und wenn ich morgen wieder an meinen Schreibtisch an muss und der Computer aufpoppt und ich sehe dann wieder 50 E-Mails, die ich beantworten muss und dann der ganze Stress und du bist mit deinem Kopf schon wieder dabei, dass du heute Morgen Mühe und Not hast, dass du überhaupt hier einigermaßen sitzen kannst und vielleicht hättest du am liebsten den Impuls zu sagen, hier, weißt du was, das bringt mir heute Morgen gar nichts, ich gehe lieber. Oder du sitzt, also kann auch manchmal passieren, ich hoffe nicht, aber also dem kann man überhaupt nicht zuhören, so langweilig. Und wisst ihr, unser Herz, das ist unterschiedlich bestellt, ob wir Christ, auch bei Christen ist das so. Und ich habe manchmal Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich in einer Verkündigung gesessen habe und wo ich nur den Prediger kritisieren wollte. Aber das hatte nichts mit dem Verkündiger zu tun. Sondern das lag nur an mir. Weil mein Herz aus welchen Gründen auch immer, so, da war so ein steiniger, so ein harter, so ein Boden in mir, der in dem Moment überhaupt nichts aufnehmen konnte und wollte. Oder habe ich auch schon bei mir erlebt, dass ich gar nicht richtig zuhören konnte, weil ich so viele negative Gedanken oder so sorgenvoll gewesen bin. Oder wo ich ganz andere Prioritäten in meinem Leben verfolgt habe. Und mir das, was vielleicht verkündigt wurde, völlig gleichgültig war. Aber das ist Gott sei Dank nicht immer so. Wisst ihr, es gibt auch Momente, und die habe ich auch erlebt, Momente in meinem Leben, wo ich das Evangelium aufgesogen habe, wie einen nassen Schwamm. Und wo ich gemerkt habe, dass mich die Botschaft von Jesus Christus, von seiner Liebe, von seiner Gnade und Barmherzigkeit, aber auch von seinem Anspruch, dass mich das in meinem Herzen tief getroffen hat, wo ich gesagt habe, Herr, wohin sonst soll ich gehen? Wohin sonst? Was machen wir denn jetzt mit unserem Herzen? Wie ist mein Herz bestellt? Kann ich die Dornen ausreißen? Kann ich die Steine aus dem Weg räumen? Kann ich den Boden wieder weich machen? Nein, ich schaffe das nicht alleine. Aber ich kann zum Seemann gehen. Ich kann zu Jesus gehen. Und sagen, Jesus, hilf mir, dass ich das, was du mir sagen willst, durch dein Wort und durch deinen Geist, dass das wieder auf guten Boden in mein Herz hineinkommt. Der David, der betet mal, schaffe Gott in mir ein neues Herz. Weil das Herz bei ihm auch hart geworden war nach dem Ehebruch mit Bathseba und nachdem er Uriah in den Tod geschickt hatte. Da war sein Herz steinernd und hart geworden. Nachdem er seine Schuld erkannt hat, betet er, schaffe in Gott mir ein reines, ein neues Herz. Oder bei Hesekiel, ich will ihn das steinerne Herz herausreißen und will ihm ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz geben. Wie immer dein Herz beschaffen ist, bring es zu Jesus. Bring es zu Jesus. Und ich sage dir, er wird einen Platz finden, wo guter Boden ist. Er wird einen Ort finden, wo sein er selbst Fuß fassen kann, wo er selbst Wurzel schlagen kann. Damit du in deinem Herzen wieder Jesus erleben kannst, die Beziehung mit ihm erleben kannst, die Freude erleben kannst, mit ihm verbunden zu sein und wieder spüren kannst, dass er für dich das Allerbeste und das Allerwichtigste im Leben sein darf und sein will. Wenn du heute Morgen vielleicht mit deiner Beschaffenheit deines Herzens gar nicht gut alleine klarkommst, weißt du, dann geh vielleicht einfach mal zu einem Bruder, geh mal zu einer Schwester und sag, weißt du, mein Herz ist hart. Oder mein Herz, das sind so viele Dornen und Disteln. Kannst du mal einfach für mich beten? Kannst du einfach mal die Hand auflegen, dass mein Herz wieder weich wird? Dass das wieder guter Boden wird? Willst du mit mir vertrauen darauf, dass Jesus etwas an mir wirken kann? Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, dass Jesus dafür sorgen wird, dass guter Boden im Herzen da ist, wo seine Saat aufgeht, wo er selbst aufgeht und wo dadurch Frucht in unserem Leben entsteht. Möge Gott das in seiner Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dieses Gleichnis, für dieses Bild. Herr, und hilf uns immer mehr zu verstehen, dass wir dich so nötig haben, dass wir dich brauchen. Und rede du zu uns, Herr, so, ja, du redest zu uns. Aber Herr, du kennst unsere Herzen, du kennst all die Herzen von denen, die heute Morgen hier sind. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du die Herzen zubereitest, dass du die Herzen vorbereitest, damit du selbst in uns aufgehen kannst. Amen.